Herzlich willkommen zu This is Not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf. Unter anderem habe ich As Good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Hier hörst du die Gründergeschichten und die wertvollsten Learnings von denen, die außerhalb der Metropolen erfolgreich sind. In dieser Folge spreche ich mit Philipp Adamidis, Gründer von QuantPi aus Saarbrücken. QuantPi macht KI sicher und bringt Licht in die Blackbox unterschiedlichster KI-Modelle. Wir sprechen darüber, warum nur etwa 10% der KI-Use-Cases wirklich in die Produktion kommen. Du hörst, wie ein früher Pivot aus einem eigenen KI-Projekt ein Produkt mit 8 Jahren Forschungsvorsprung gemacht hat. Heute ist QuantPi eine skalierbare Plattform, auf die eigentlich kein Corporate in seinen KI-Projekten verzichtet. Außerdem gibt uns Philipp einen Einblick in das KI-Ökosystem in Saarbrücken. Ist da heimlich still und leise etwa das Silicon Valley Deutschlands entstanden? Fragezeichen. Und natürlich sprechen wir auch über Investoren. Wie schafft man es, vom Gründer von GitHub ein Angel-Investment zu bekommen? Also, bleibt dran, es lohnt sich. Aber bevor wir starten, eine Bitte. Schreib mir per LinkedIn Direktnachricht, welche Startup-Gründer ich noch interviewen sollte. Wer hat eine spannende Geschichte mit wertvollen Learnings zu erzählen? Außerdem würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple sehr freuen. Nach dem Disclaimer geht's los.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo, freut mich, Christian.
Wo spreche ich jetzt gerade mit dir?
Ausnahmsweise nicht vom Heimatstandort Saarbrücken. Da bin ich normalerweise. Ich bin heute tatsächlich in Stuttgart, weil wir gestern bei einem Partner und Kunden waren, ich da ein längeres Event hatte und dann über Nacht geblieben bin. Aber normalerweise würdest du mich in Saarbrücken erreichen.
In Saarbrücken, beziehungsweise der Region Saarbrücken, hatte ich jetzt schon ein paar Gäste. Was macht QuantPi?
Okay, also es ist im Grunde genommen sehr einfach und doch sehr komplex, ja. Also wir haben vor ungefähr 8 Jahren mal angefangen, haben selbst KI-Systeme entwickelt und wollten die vertreiben und ins Deployment bringen. Und dann wurden wir tatsächlich bombardiert mit Tausenden von Fragen. Ja, also wie funktioniert diese Blackbox? Wie trifft sie ihre Entscheidung? Wie reagiert sie, wenn sie neue Szenarien, neue Daten sieht? Wie können wir das in unsere Governance- und Compliance-Prozesse integrieren? Und so weiter und so fort. Also wirklich tausende Fragen. Und damals konnten wir keine einzige dieser Fragen beantworten. Und haben gemerkt, okay, also die Technologie, KI ist hat ein unfassbares Potenzial, also wirklich ein transformatives Potenzial, aber keiner kann die Fragen beantworten. Sprich, wir sind nach 1-2 Monaten direkt pivotiert und haben uns nur darauf konzentriert, diese Fragen zu beantworten. Also in einem Satz, wir machen Sicherheits- oder Vertrauenswürdigkeitstechnologien für KI. Also wir erklären KI-Systeme, unsere Algorithmen fahren hochkomplexe Simulationen auf die Systeme und schauen sich an, wie die KI-Systeme in der Realität funktionieren.
Wie fühlt sich das für mich als potenziellen Kunden an? Also sagen wir mal, ich bin jetzt ein Vodafone oder RWE, ich möchte KI, ich habe da vielleicht auch schon ein paar Sachen evaluiert, jetzt komme ich zu euch. Was passiert dann?
Ja, genau. Super Frage. Also Unternehmen heutzutage und in der Zukunft verstärkt kaufen KI-Systeme ein von Drittanbietern. Das sind im Grunde genommen heutzutage fast alle IT-Systeme und Services sind in irgendeiner Art und Weise AI-infused. Ja? Das heißt also, das Erste ist zu überprüfen, ob die Vendoren, die man sich dort reinholt, auch wirklich die KI verkaufen, die sie sozusagen anpreisen. Ja? Also funktioniert die KI so, wie vom Vendor angepriesen, weil aus einer Risikosicht natürlich tausende Fragen aufkommen, wenn man als Beispiel jetzt ein HR, also ein KI-basiertes HR-System einkauft. Also das ist ein riesiges Thema, Drittparty-KI-Vendoren. Und dann natürlich auch alle großen Firmen entwickeln eigene KI-Systeme beziehungsweise nutzen KI in ihren internen Services, in ihren Produkten, starten häufig mit Open Source oder mit großen Partnerschaften wie mit OpenAI, Microsoft, Google. Ja, und integrieren KI in alle ihre Produkte und Services. Sprich, für was ist das Gefühl? Also alle starten mit sehr, sehr, sehr großen Ambitionen, identifizieren Hunderte, teilweise Tausende Use Cases mit enormem Potenzial auf Top- und Bottomline. Das Problem ist, dass nur circa 10% davon tatsächlich in Production kommen. Und das sind häufig die Use Cases, die ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, die Company gar nicht so wirklich voranbringen. Das sind dann häufig so kleine Low-Risk-Play-Examples. Und die anderen 90%, die stecken genau wegen dieser Fragen, die wir uns ganz am Anfang vor 8 Jahren gestellt haben, immer noch in der Pre-Production-Phase. Ja, weil man entwickelt Systeme, die funktionieren sehr, sehr gut. Aber wenn es dann wirklich in die Production geht, wenn es wirklich an Kernprozesse geht, wenn es an Reputation geht, wenn es an die Regulatorik geht, wenn es auch an die internen Qualitätsansprüche oder die Qualitätsansprüche der dann wiederum Kunden geht, dann ist die große Frage, ja gut, so richtig haben wir unsere Systeme nicht verstanden. Ja, also wir haben die getestet, die funktionieren so halb, aber wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie robust die sind. Sind da irgendwelche Biases drin? Wir haben kein wirkliches Schwachstellenprofil von diesen Systemen. Also wir können gar nicht so wirklich drumherum Guardrails bauen, um sicherzustellen, dass das in der Produktion, am Kunden oder in wichtigen Funktionen, die auch das Business impacten, tatsächlich funktioniert. Und da kommen wir rein. Wir hängen unsere Lösung einfach an die KI-Systeme dran, müssen rausfinden, einmal mit dem Kunden quasi, der definiert die Anwendungsscope, also was soll das KI-System tun. Daraus ergibt sich eine riesige Testsuite und die Testsuite wird vollautomatisiert gegen das System gefahren. Und dadurch quasi, man kann sich so vorstellen, wie es werden Millionen oder teilweise Milliarden von Testszenarien auf dieses oder Simulationen auf dieses System gefahren. Und daraus ergibt sich dann vollautomatisiert ein Stärken-Schwächen-Profil. Und dann kann der Kunde entscheiden, okay, passt es so? Wollen wir damit ins Deployment gehen? Erfülle ich damit auch alle Compliance-Governance-Regeln, die ich zu beachten habe? Könnte ein Verhalten von diesem KI-System beim Kunden Schwierigkeiten erzeugen? Oder könnte das ja im schlimmsten Fall zu, wie gesagt, Reputation oder enormem Financial Loss führen, ja? Und das ist im Grunde genommen, helfen wir dem Kunden, nachts gut zu schlafen, wenn er seine KI-Systeme ins Deployment kriegt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass du diese Sicherheit, also zum einen Compliance, ich habe so einen Compliance-Report, das ist auch immer gut.
Genau.
Ich habe vielleicht auch die Sicherheit, was da wirklich passiert, kann auch interne Bedenkenträger dann vielleicht damit nochmal
aus dem... Ja, absolut. Ja,
kann auch interne Bedenkenträger dann damit nochmal ruhigstellen. Geschwindigkeit.
Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf sogar, Betriebsräte ist ein riesiges Thema, ne? Also man will natürlich, wenn man Systeme intern einführt, will man natürlich, dass die da konform sind. Und alleine um eine Diskussionsgrundlage, eine Objektivität reinzubringen, was tun denn die Systeme tatsächlich, damit man da nicht so irgendwo im Dunkeln rumphilosophiert, sondern messbar, was machen die Systeme, was machen sie nicht? Und dann hat man eine Grundlage, um dann auch zum Beispiel mit den Betriebsräten zusammenzuarbeiten und KI-Systeme sehr viel schneller einzuführen. Ja? Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber das war, glaube ich, noch ein...
Ja, das ist gut. Das, genau, super. Aber im Endeffekt, also ich bringe zum einen so ein bisschen Sicherheit rein, dass eben kein Reputationsschaden oder vielleicht auch irgendwie eine Compliance-Verletzung entsteht und zum anderen vielleicht auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ne? Weil ich denke mal, in irgendeiner Form werden eure Kunden auch schon über Tests nachgedacht haben, aber bevor die jetzt selber anfangen, habt ihr eigentlich schon so ein Setup, das schon in vielen Fällen funktioniert hat und wahrscheinlich auch 80% bei den meisten Kunden gleich sein wird. Oder liege ich da falsch?
Genau, also mit dem ersten, ich gehe mal auf den ersten Punkt ein. Also wir haben 8 Jahre Forschungsvorsprung. Ja, also und das ist wirklich, wir haben nichts anderes gemacht in diesen 8 Jahren, als mit einem sehr, sehr fokussierten, unfassbar guten Team auf diese Technologien hinzuarbeiten. Das heißt, die allermeisten Firmen, die da an eine Make-Decision denken, kommen nach ein paar Monaten, einem halben Jahr wieder zurück. Das ist fast unmöglich, wenn man ehrlich ist. Ja, also und wie benchmarken wir das? Also sagen wir mal, Top 5 Tech-Companies der Welt haben das auch teilweise probiert zu bauen, haben das nicht geschafft und nutzen uns jetzt auch für das Testen ihrer KI-Systeme. Das heißt, das ist wirklich nicht so einfach. Und im Grunde genommen ist das auch nichts, was die Data Scientists oder Engineers beim Kunden tatsächlich machen wollen. Ja, also die allermeisten Kunden haben ihr Core-Business, sei das jetzt Versicherung oder Telecommunications, die Core-Use-Cases. Und KI ist eine Technologie, die sozusagen ein Versprechen bringt, dort höhere Automatisierung und Effizienz reinzukriegen. Und wenn man jetzt schon die sowieso sehr rar gesäten Data Science Talente hat in der Company, dann will man die nicht für diese Sicherheits-, Robustheits-, Compliance-, Qualitätsfragen abstellen, sondern man will die eigentlich da draufsetzen, KI zu leveragen, um das Core-Business zu stärken. Das heißt, wir nehmen dieses Heavy Lifting, ja, was auch acht Jahre Forschungs- und Entwicklungsaufwand war und ist, das nehmen wir auf uns und bringen quasi einen hohen Automatisierungs- und dadurch Expertisegrad durch das Produkt an die Data Science Teams, damit die sich wirklich auf ihre Use Cases fokussieren können. Der zweite Punkt deiner Frage war, ist das überall gleich? Also, es gibt natürlich Use Cases, die in quasi jeder Company existieren. Ich habe vorher mal ganz kurz sowas wie HR angesprochen. Na, das ist ja auch ein super Use Case. Also sowas wie CV Matching nennt sich das. Also man liest ein CV ein, ja, und matcht es auf interne Jobbewerbungen und so weiter. Ja, das hat jede Firma. Und es gibt aber dann natürlich wiederum sehr, sehr Industrie- oder auch organisationsspezifische Use Cases. Und wie decken wir das ab? Also wir haben also eine riesige Test-Library mit sehr vielen Out-of-the-Box-Tests, die man so quasi direkt an seinen Use Case einfach dranhängt. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, über SDKs den Data Science Teams beim Kunden oder über Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, so eine Last-Mile-Connection zu erlauben. Das heißt, eigene Testszenarien zu schreiben und die dann vollautomatisiert, standardisiert und skalierbar über unsere Plattform zu exekuten. Genau. Und somit decken wir quasi einen riesigen Teil out of the box ab, weil einfach sehr viel Überschneidung in technischen und auch sonstigen Use Cases und bei den unterschiedlichen Firmen existieren, aber eben auch diese Konfigurationsmöglichkeit durch den Kunden oder Partner selbst Testszenarien zu schreiben, die sehr, sehr Use Case spezifisch sind. Genau. Und das ist die einzige Möglichkeit, auch wirklich so ein gesamtes KI-Portfolio abdecken zu können. Ja, weil sonst ist man mit seinen Standard-Tests sehr, sehr schnell in so einer kompletten Vertikalisierung, die sicherlich auch sinnvoll ist, aber wir kommen rein als eine zentrale Lösung, um dein gesamtes AI-Portfolio an unsere Testplattform zu hängen. Und dazu ist auch notwendig, dass wir alle KI-Systeme testen können. Also wirklich ausschließlich alle, also einschließlich alle KI-Systeme. Sprich, wir können Text, Video, Image, Audio, dann diese Multimodality, sowas wie Text-to-Speech. Und dadurch haben wir jetzt auch die Möglichkeit, als wahrscheinlich eine der sehr, sehr wenigen Firmen auf sehr komplexe agentische Systeme zu gehen. Sprich, also Ende-zu-Ende Automatisierungsprozesse mit einzelnen KI-Agenten, wo dann eine Audio- und Bildeingabe passiert. Zwischendrin hängt noch ein Classifier-Modell. Dann gibt es nochmal irgendwelche Speech-Modelle und so weiter und so fort. Und die arbeiten in einem großen Konglomerat zusammen, um Ende-zu-Ende Prozesse oder Tasks zu lösen, Prozesse zu automatisieren. Genau, deshalb, wir sind eine zentrale Lösung für Enterprise-Kunden.
Genau, das wäre jetzt auch nochmal so meine Frage gewesen, was so die Produkte sind, die ihr dann letzten Endes testet. Also ich stelle mir das jetzt zu einfach vor, dass die Unternehmen eigentlich dann immer mit OpenAI, Claude, 11 Labs und weiß ich nicht, 10 anderen noch kommen oder sind es doch nochmal ganz andere Produkte?
Ja. Ja, Christian, das ist auch eine super Frage, ne? Also natürlich in der heutigen Zeit mit diesem riesigen Chat-GPT-Moment vor ein paar Jahren wird KI häufig mit den großen Transformer oder den LLM-Modellen verbunden. Ja, du weißt es wahrscheinlich auch selbst, du hast mir vorher, bevor wir angefangen haben, erzählt, dass du auch schon im KI-Bereich sehr viel Expertise hast und da auch eine Firma gegründet hast. Das Portfolio an KI-Systemen ist natürlich viel, viel größer. Das hat angefangen im traditionellen Machine Learning mit den Deep Neural Networks, die da existieren. Dann gibt es, wie gesagt, es gibt Modelle, die hauptsächlich Text verarbeiten. Es gibt aber auch Sprachmodelle, also Audio-Modelle. Dann diese ganzen bildverarbeitenden Verfahren, wie die zum Beispiel werden zum Beispiel in autonomen Fahren eingesetzt oder bei Flughafenkontrollen oder auch sonstigen Themen. Dann gibt es Video-Modelle, die spezialisiert Video generieren können oder verarbeiten können. Also die Palette an unterschiedlichen KI-Systemen ist riesig, wenn auch häufig in der breiten Masse man meist von diesen LLMs, also in der breiten Masse meist die LLMs bekannt sind. Die Realität in Firmen ist tatsächlich, dass gerade Image, also bildverarbeitende KI einen sehr, sehr großen Teil ausmachen. Wenn man jetzt über Produktion, Manufacturing nachdenkt, da geht es darum, um Qualitätskontrolle, automatisierte Qualitätskontrolle, die KI gestützt ist. Es geht aber auch um Themen, die jetzt nicht bildverfahren sind, Predictive Maintenance. Ja, also man hängt Sensoren an große Produktionsstraßen und versucht vorherzusagen, wann so eine Produktionsstraße eventuell gestoppt werden muss, weil irgendein wichtiges Teil, keine Ahnung, irgendein Schneidewerkzeug oder sowas ausgetauscht werden muss. Das heißt, die Use Cases sind tatsächlich mannigfaltig, aber du hast recht, alle beschäftigen sich auch mit diesen großen LLM-Transformer-Modellen in unterschiedlichen Use Cases. Und da sehen wir, ja klar, die großen Vendoren, sozusagen die kommerziellen API-Based-Vendoren, aber auch sehr, sehr viel Open Source. Ja, also wir arbeiten mit sehr vielen Kunden zusammen, die tatsächlich tolle Data Science und AI-Teams haben. Und die haben häufig einen Mix, um eben diese Independency zu haben, die man da eher mit Open Source Modellen erzielt. Und sehr, sehr häufig eben auch Anwendungsbereiche, wenn man jetzt Healthcare nimmt oder ja, also zum Beispiel sensitive Daten, da geht es häufig, da müssen häufig On-Prem oder sogar wirklich Air-Gap-Solution angeboten werden oder zumindest KI in solchen Umgebungen laufen. Und da hat man gar nicht die Möglichkeit, mit diesen großen kommerziellen Vendoren über API-Based zu arbeiten. Genau. Und da vielleicht auch noch ein spannender Punkt. Also eines der großen Themen, die heute aufkommen, ist so dieses Lifecycle-Management auch. Ja, also das heißt, du startest mit so einem, sagen wir mal, so einem Foundational Model und da fängt es schon an. Ja, also du willst einen Use Case entwickeln in deiner Company, irgendwie ein Produkt oder einen Service bauen. Mit welchem dieser großen Modelle starte ich? Ich kann wieder zurückgehen zu diesem HR-Use Case, weil es immer so gut anfassbar ist. Jetzt willst du ein KI-Modell haben, was irgendwie so ein CV einliest und das auf eine Position mappt. Und da ist die große Frage, da darfst du natürlich nicht diskriminieren. Ja? Also du darfst nicht gegen Alter diskriminieren, gegen Gender. Und da gibt es einige sensitive Faktoren, die sind auch von der Regulatorik einfach vorgegeben, darf man nicht gegen diskriminieren. Und jetzt will man natürlich das quasi initiale Foundation Model nehmen, was den geringsten Bias auf diesen Faktoren hat. Weil sonst muss man im Feintuning sehr, sehr hart dagegen arbeiten, um das rauszukriegen, damit man das in diesem spezifischen Use Case verwenden darf. Weil man vergisst häufig, dass das, also foundational, also generalistische Modelle sind, die nicht auf einen ganz konkreten Use Case getuned sind. Und wenn man dann so ein LLM nutzen will, um zum Beispiel dieses CV Matching zu machen, dann ist schon die erste Frage, welches wähle ich aus? Und da kann man unsere Testtechnologie natürlich dranhängen, kann dann CV-Matchings spezifische Testszenarien fahren und sieht dann, welches der Foundation Model ist quasi, wir nennen das Model Selection Prozess oder Step, welches ist das beste Modell, um dort zu starten. Und dann würde man irgendwie Company-Daten dazu nehmen, schaut sich dann im Feintuning an, wie verändert sich das Modell. Dann will man eventuell sogenannte Guardrails dranhängen, das heißt irgendwie, so eine Art Regelwerk, was darf das Modell, was darf das Modell nicht. Also zum Beispiel darf das Modell dann wahrscheinlich Leute in einem Interviewprozess bestimmte Dinge nicht abfragen, weil die irgendwie diskriminierend werden, so im HR-Bereich. Und so geht es eigentlich weiter bis hin zu der Production-Entscheidung und dann auch danach verändert sich natürlich immer die Umgebung. Ja, das heißt, jetzt bleibt weiterhin in dem HR-Szenario. Wir haben die Tests zum Beispiel auf den Daten gefahren. Der Kunde hat entschieden, ja, der Case wird deployed. Jetzt ist es aber so, dass auf einmal das HR-Department irgendwie Werbung auf ganz anderen Portalen schaltet, die Texte verändert, also ganz andere Profile dort reinkommen. Und da muss man natürlich auch danach wieder testen, funktioniert das Modell immer noch so, wie wir es mal freigegeben haben. Ja, und genau. Das heißt, wir haben immer mit diesen großen Vendoren zu tun. LLM ist ein riesiges Thema, aber es ist bei weitem nur ein Teil von den Anwendungsbereichen, den Use Cases, die wir bei den unterschiedlichen Unternehmen sehen.
Ja, wie ist denn da euer Geschäftsmodell eigentlich? Also so das typische Testen und Auditieren klingt jetzt erstmal so nach einem Projekt.
Nee,
und
nee,
geht's
nee,
dann weiter?
absolut nicht. Also wir sind da wirklich eine reine Produktcompany. Natürlich helfen wir auch mal so wirklich großen Lighthouse-Kunden oder auch in, wenn es jetzt wirklich darum geht, neue Capabilities für unser Produkt zu entwickeln, haben wir ab und zu so Spezialprojekte, wo wir auch wirklich was lernen wollen. Aber im Grunde genommen reine Produktcompany und es ist ein Lizenzmodell. Ja, also das heißt, eine Test-Suite, also ein Use Case pro Jahr. Ja, und dann natürlich die Plattform dazu. Genau.
Ja, wer sind denn da so eure Kunden? So ein bisschen angedeutet hast du es ja, ne?
Ja.
Wenn es jetzt hier irgendwie um autonomes Fahren geht, da gibt es in Deutschland eine Handvoll, ja, kann man sich einen aussuchen.
Genau,
Top 5 Top 5 Tech-Companies der Welt ist auch eine Handvoll. Aber kannst du mal so ein, zwei konkrete Namen sagen, wer so deine Kunden sind?
Ja, also ich kann dir mal auf jeden Fall die Industrien nennen und dann so ein bisschen quasi können wir uns rantasten, genau. Also es sind auf jeden Fall also Tech-Unternehmen, ja, weil die natürlich an der absoluten Forefront sind. Ist jetzt, glaube ich, auch einsehbar, Nvidia zum Beispiel. Natürlich aber auch Healthcare-Bereich ist für uns sehr, sehr spannend. Insurance, also ganzer FSI-Market, was einfach hochreguliert ist. Dann haben wir Telecommunications, hast du vorhin schon angesprochen, auch hochsicherheitsrelevant. Dann gibt es aber auch diese Cross-Use-Cases, die es einfach in unterschiedlichsten Industrien gibt, wie zum Beispiel die ganze HR-Use-Cases. Genau. Also das sind so Healthcare, FSI, Big Tech, Telecommunications, zunehmend Automotive, vor allem wenn es jetzt um autonom fahrende Autos geht. Da sind natürlich sehr, sehr hohe Functional Safety Fragen, die dort anstehen. Genau. Also überall, wo hochkritische KI-Systeme entwickelt und eingesetzt werden, wo ein hoher Reputations- und regulatorischer Druck entsteht. Genau, das sind so die wichtigsten Industrien und Use Cases. Ja, und Zielgruppen oder also sagen wir ICP für uns ist Enterprise. Warum? Weil natürlich alle Industrien unter einen sehr, sehr starken Innovationsdruck geraten durch KI und wir dort eine sehr große Palette an KI-Use Cases in einer Firma sehen, die zentralisiert gemanagt werden müssen. Und das ist unser Sweet Spot. Wir sind die einzige Plattform oder die einzige Lösung, an die man wirklich alle seine KI-Systeme dranhängen kann, die dann zentral automatisiert, standardisiert und hochskalierbar getestet werden können. Und diese Testresultate und Reports können dann downstream quasi an alle wichtigen Stakeholder-Gruppen weitergegeben werden. Also an interne Governance, Compliance, an die Qualitätskontrolle, quasi die eigenen Entwicklungsteams, um dann eben sehr viel schneller Schwächen von solchen KI-Systemen zu beheben und die KI-Systeme ins Deployment zu kriegen. An Kunden, man muss sich überlegen, ja, also ich hatte vorhin dieses Einkaufs-Procurement-Szenario angesprochen. Irgendwann sitzt man immer auf der anderen Seite und verkauft Produkte und Services, die KI beinhalten. Also muss man auch hier wieder einen möglichst objektiven, quantitativ messbaren Report liefern, der im Grunde genommen die Produktcapabilities beschreibt und dann wiederum den eigenen Kunden Sicherheit und Vertrauen gibt, diese Produkte einzukaufen und einzusetzen. Genau.
Wenn ihr jetzt eine reine Produktcompany seid, ist natürlich schön, weil es skalierbarer ist, als wenn man jetzt immer wieder neue Projekte macht und viel Beratung drin hat.
Ja, genau.
Wer ist dann so der Nutzer in so einem Vodafone oder RWE oder Konzern XY?
Genau, also das sind sehr häufig die Teams, die sich schon in der Vergangenheit um die Standardisierung von den Entwicklungsprozessen von Softwareentwicklungsprozessen gekümmert haben. Ja, also jede größere Firma hat ein Team, was im Grunde genommen zentralisiert Softwareentwicklungsstandard definiert und das mit den dezentralen Teams auf irgendeine Art und Weise entweder wirklich top-down oder in einer anderen Motion sozusagen synchronisiert. Und das sind auch die Teams, die dann wirklich die Operator sind und auch die Plattform wirklich in der Company spreaden. Das heißt, wir werden Teil vom Standard AI-Softwareentwicklungsprozess. Also dieser Safety-Tests und wirklich Pre-Deployment-Decisions und auch die Tests, die danach kommen, werden dann zu dem AI-Entwicklungs-, also Software-Entwicklungsstandard. Das heißt, das ist sozusagen die zentrale Gruppe, die das dann auch in die Systeme integriert, die unterschiedlichen Unternehmen dann dort haben, also Authentifizierungs-Login-Themen. Dann wiederum wird das an die dezentralen Teams ausgegeben und die dezentralen Teams oder Business hat dann wiederum ganz eigene Needs. Da geht es sehr häufig darum, die KI-Systeme so schnell wie möglich und so sicher wie möglich ins Deployment zu kriegen, ja, damit man Business hat. Ja, das ist also der Treiber. Wir helfen also den Entwicklungsteams, also das Produkt hilft den Entwicklungsteams, Schwachstellen schnell zu erkennen, schnell zu beheben, das Vertrauen von allen wichtigen Stakeholdern zu gewinnen und dann wirklich das System ins Deployment zu kriegen und Geld zu verdienen. Dann ein großer Nutzergruppe intern ist alles rund um Legal und interne Governance, Legal, Compliance, Regulatorik. Deshalb auch Enterprise. Es ist ein unfassbarer Aufwand, wenn man global operiert, die ganze Regulierung im Blick zu halten. Und gleichzeitig hast du ja auch dieses explodierende KI-Portfolio. Ja? Also ganz viele unserer Kunden beschweren sich über massive Schatten-KI. Also KI wird überall eingesetzt. Es ist aber im Grunde genommen, verstecken sich alle so ein bisschen, weil sie Angst davor haben, ja, wenn das zentral jetzt irgendwie eine Compliance oder Governance was davon spitz bekommt, dann wird mir das gestoppt und ich habe kein Business. Ja? Das heißt, im Grunde genommen, was wir Companies liefern, ist eine Transformationsplattform, die diesen ganzen KI-Transformationsprozess enorm beschleunigt, weil sie alle Stakeholder auf einer objektiven Basis, Datenbasis zusammenbringen. Und dann kann man gemeinsam schnellere Entscheidungen treffen.
Was ist also eure Erfahrung? Sind diese Nutzer, diese Teams dann auch so empowered, so autonom, dass sie selbst die Einkaufsentscheidung dafür treffen müssen? Oder wer ist so euer erster Ansprechpartner? Ist das die Compliance-Abteilung, die sagt, wir müssen hier aber irgendwie den TÜV mal ranholen und in dem Fall seid ihr dann der bessere TÜV? Oder ist es das Team selbst, das sagt, nee, wir müssen das eigentlich selber schon irgendwie testen und die finden euch als Lösung cool?
Ja, also wir haben unterschiedliche Entry Points. Ne? Also was häufig passiert ist, dass wir über einen sehr kritischen Use Case, der einfach nicht ins Deployment kommt, reinkommen. Ja, das heißt, also da sind Deadlines da ist extrem viel Budget drauf, da ist eine Urgency und die Teams schaffen es einfach nicht, das ins entweder an ihre Kunden zu liefern oder ins Deployment zu kriegen. Das sind typische Szenarien, wo man unser Produkt einkauft und sagt, okay, wir müssen jetzt in der Tiefe testen, wir müssen ein Reporting liefern, damit das Ding jetzt ins Deployment kommt oder wir eben nochmal das KI-System neu entwickeln müssen oder tunen müssen. Ja, das sind so, also übers Business kommen wir rein, ja, wenn wirklich die Use Cases tatsächlich irgendwo festhängen oder ein enormer Optimierungsbedarf da ist. Aber wir kommen natürlich auch sehr häufig über Compliance-Regulatorik rein. Ja. EU AI Act, riesiges Thema, aber auch, man muss gar nicht darauf warten, ja. Also die ganze industriespezifische Regulierung, die schon existiert und die sich jetzt auch auf KI-basierte Produkte übertragen lässt. Sei das jetzt MDR in Healthcare oder irgendwie New York Hiring Law für HR Use Cases, BaFin reguliert, FSI, ja, das heißt alle Produkte, die schon vorher und Services und Industrien, die schon vorher reguliert waren, die jetzt KI in diesen Kernprozessen verwenden, sind sofort mit dabei. Das heißt, sehr, sehr häufig geht es auch dann wirklich darum, okay, wie können wir die schon existierende Regulatorik mit unseren neuen KI-basierten Produkten und Services, wie können wir da compliant sein? Und natürlich auch eine, muss man ganz klar sagen, eine riesige Angst jetzt auch, was der EU-AI bringt, weil da geht es wirklich darum, es ist verpflichtend, ein Inventory anzulegen. Das heißt, du musst wissen, du musst über jedes KI-basierte System, Service, Produkt in deiner Company Bescheid wissen, das zentral erfassen. Du musst die Risikoklasse erfassen, also EU AI Act unterteilt da in unterschiedliche Risikoklassen. Da gibt es sogenannte High-Risk-Systeme, also als Beispiel HR ist man sofort dabei, autonomes Fahren schon 10-mal. Also es gibt Use Cases, die fallen in diese High-Risk-Klasse und da sind dann bestimmte Anforderungen verpflichtend, unter anderem eben auch solche Robustness-Tests, Bias-Testing, was wir eben mit unserer Technologie durchführen können. Das heißt, das ist ein sehr, sehr starker Treiber. Und das muss man auch sagen, auch sehr häufig über C-Level strategisch, ja, weil alle Firmenlenker und Lenkerinnen wissen, dass es massive Disruptionspotenziale hat, diese Technologie, und dass die Industrien auch in einer enormen Competition stehen, also dass quasi in den Industrien eine enorme Competition entsteht. Das heißt, man will aus dieser Transformation als Gewinner und Gewinnerin rausgehen. Und das ist nur möglich, wenn man at scale KI in alle Prozesse, Kernprozesse und Funktionen integriert. Und das geht natürlich, also da braucht man gar nicht in die technischen Details zu gehen. Wenn du jetzt mal deine 5, 6, 7, 8 Money-Making-Use-Cases in deiner Company betrachtest, ja, also das, was dein Kernbusiness ausmacht, und du überlegst dir, du willst das Ende-zu-Ende mit KI automatisieren, dann wirst du darauf achten, dass die Dinger funktionieren. Das muss man einfach so ganz klar sagen, weil man spielt nicht mit seinem Kerngeschäft. Und das ist der große Punkt. Die Unternehmen, die als allererste ihr Kerngeschäft mit KI automatisieren und dadurch ein unfassbares Optimierungspotenzial haben und ein Competitive Advantage, die werden als Gewinner und Gewinnerinnen aus dieser Transformation rausgehen. Das wirst du aber nur tun, wenn du diese KI-Systeme kontrollierst und wirklich in depth verstehst.
Du hast eben schon sehr enthusiastisch von eurem Team gesprochen. Lass uns das Thema mal dahin lenken. Was sind das für Leute, die bei euch arbeiten und wie findest du die in Saarbrücken?
Ja, also vielleicht vorab, ich arbeite jetzt fast 8 Jahre, glaube ich, sind es an der Firma. Und ich komme jeden Morgen mit einem Lächeln und mit einer Dankbarkeit ins Büro, dass ich mit so tollen, faszinierenden Menschen zusammenarbeiten darf. Das ist einer der größten Treiber für mich auch. Das hat angefangen mit den 3 Gründern. Es ist einmal Dr. Antoine Gauthier, der kommt aus der Schweiz, ein Mathematiker, Arthur Suleymanov, ursprünglich aus Usbekistan. Und wir haben uns alle tatsächlich in diesem kleinen Saarland, in dem kleinen Saarbrücken getroffen. Und warum? Naja, weil der Standort wirklich ein absoluter Hidden Champion ist, wenn es um Trustworthy AI, also vertrauenswürdige KI, Cybersecurity-Themen geht. Ja, also da gibt es das DFKI auf dem Campus, es gibt das CISPA-Helmholtz-Zentrum für Cybersecurity und Trustworthy AI dort. Wir sind ein Spin-off von diesem CISPA-Helmholtz-Zentrum. Es gibt 2 Max Planck, es gibt Fraunhofer, es gibt eine fantastische Forschung und Universität rund um Informatik im traditionellen Sinne, aber auch jetzt natürlich, künstliche Intelligenz angeht. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel das BSI mit den entsprechenden Referaten rund um KI-Sicherheit, mit den Referaten auf dem Campus. Also ein sehr, sehr, sehr intensives, eng vernetztes Ökosystem rund um das Thema KI-Sicherheit. Das heißt, das sind wir im Grunde genommen als Campusgewächs, als Spin-off vom CISPA-Helmholtz-Zentrum dort entstanden und haben entsprechend dieses Ökosystems auch ein riesiges Netzwerk mit weltweit führenden Forschern, zum Beispiel aus dem Bereich von Adversarial Machine Learning. Also das heißt, da geht es dann um darum, wie kann man KI-Systeme bewusst quasi auf die Probe stellen, attackieren, um Schwachstellen zu erkennen. Das heißt, wir sind mit den 3 Gründern gestartet, sind extrem intrinsisch motiviert. Also unsere Unternehmensvision heißt es, der Gesellschaft oder der Menschheit zu ermöglichen, sicher und selbstbestimmt mit KI zusammenzuleben. Und darauf arbeiten wir hin. Und das ist im Grunde genommen der Nordstern, auf den wir alle hinlaufen und in die Richtung, in die wir hinwandern. Und auf dem Weg haben wir fantastische Leute gefunden, haben Backgrounds in Statistik, Mathematik, Bioinformatik, Cybersecurity, Kryptographie, tolle Ingenieure, mittlerweile natürlich aber auch aus dem Business, also wirklich tolle Leute, die von großen mit den erfolgreichsten Startups auch aus Deutschland kommen und haben da eine Truppe zusammengestellt, die unfassbar divers ist. Ja, das ist für uns ein Asset. Das ist extrem spannend. Das ist nichts, was wir uns irgendwie so plakativ auf die Fahnen schreiben und vergessen, sondern das ist ein wirklicher USP. Warum? Weil wir wollen KI-Systeme aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln verstehen. Ja, und wenn man dann ganz unterschiedliche Sichten und Perspektiven schon im Team hat, das heißt, wir haben eine sehr hohe Frauenquote für so eine Deep Tech Company. Da ist natürlich immer das Thema Bias ganz vorne mit dabei und man hat unterschiedlichste Perspektiven. Dann haben wir natürlich auch Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe bei uns, was zum Beispiel für Themen wie autonomes Fahren und wie gut erkennen solche Kamerasysteme unterschiedliche Hautfarben in unterschiedlichen Lichtszenarien. Das ist ein ganz pragmatisches Riesenthema. Ja, also wenn ein Auto jemanden mit einer dunkleren Hautfarbe im Dunkeln schlechter erkennt als jemand mit einer hellen Hautfarbe im Dunkeln und vice versa. Wir haben das auch rausgefunden, also mit heller Hautfarbe in gleißendem Licht wird man auch nicht so gut erkannt. Das heißt, da sind wir hochsensibel für diese Themen und entwickeln natürlich dann dadurch auch die relevanten Testszenarien. Das heißt, ein sehr, sehr diverses Team, was natürlich am Anfang immer ein höherer Koordinations- und Aufwand ist, weil man einfach sehr in heterogenen Gruppen andere Kommunikationsweisen hat, andere Arbeitsprozesse und so weiter. Aber das ist wenn man das geschafft hat, so ein Team zusammenzustellen, was dann wirklich gebündelt die Kräfte Richtung sicherer KI zusammengebracht hat, dann wird das zu einer enormen Stärke und dann outperformt man alle homogenen Teams.
Bei dem Ökosystem speziell für euer Thema kann ich mir gut vorstellen, dass ihr dann auch überhaupt gar kein Problem habt, neue Stellen zu besetzen, oder?
Also wir freuen uns natürlich immer über weitere Bewerbungen, ja, aber tatsächlich haben wir relativ große Warteschlangen auf vielen Positionen, weil ja, man muss dazu sagen, wir arbeiten an der absoluten Forefront of Technology. Also es ist wirklich, es gibt jetzt, wenn man sich mit unserem Thema, wenn man unser Thema grundsätzlich spannend findet, dann gibt's fast nichts Spannenderes, als jetzt bei QuantPy zu arbeiten, weil wir mit den größten KI-Systemen at the biggest scale und in den kritischen Anwendungsbereichen arbeiten und einen Beitrag dazu leisten, diese Systeme sicherer zu machen, damit unsere Gesellschaft sicher mit diesen KI-Systemen hintergehen kann. Und das ist natürlich das ist der zweite Teil, warum ich jeden Morgen mit einem Lächeln aufwache und sage, ich hätte keinen größeren und besseren Purpose finden können. Und ob ich jetzt das bei QuantPy gemacht hätte, ich würde mich mit dem Thema sowieso immer beschäftigen. Das schweißt uns alle zusammen und treibt uns auch voran und treibt uns natürlich auch zur Höchstleistung, weil wir wissen, was wir da auch natürlich für eine Verantwortung für die Gesellschaft haben.
Du hast jetzt gesagt, du gehst mit einem Lächeln ins Büro. Dementsprechend nehme ich an, ihr arbeitet dann auch alle tatsächlich vor Ort zusammen.
Nein, also ein Großteil sitzt in Saarbrücken. Wir haben aber auch viele Kollegen und Kolleginnen in Berlin und auch verteilt. Man kriegt natürlich nicht alle Top-Talente an solche Remote-Locations wie Saarbrücken. Aber ein Großteil des Teams sitzt tatsächlich dort. Und man muss natürlich da auch immer ein bisschen, gerade wenn man eine wachsende Organisation aufbaut, muss man da auch sehr pragmatisch denken. Also für uns liegt der Schwerpunkt vor allem von Research und Development da momentan in Saarbrücken. Und da ist natürlich auch die Nähe zu den ganzen Forschungsgruppen, die wir dort mit den unterschiedlichen Institutionen haben, enorm wichtig. Und der Austausch mit den Wissenschaftlern, mit den Forschungsgruppen, mit den Professoren steht dort im Zentrum. Das ist jetzt, sagen wir mal, für viele Business-Themen weniger relevant. Da ist es dann natürlich schon auch von Vorteil, wenn man nah an den Kunden sitzt, also in Berlin, in München oder eben einfach auch sehr viel reisen muss. Und dann ist es im Grunde genommen auch gar nicht so wichtig, dass man jetzt ständig im Büro ist. Wir achten auf jeden Fall darauf, dass sich die relevanten Teams und die sind cross-funktional, ja, also wir stellen natürlich Teams zusammen, die ganz unterschiedliche Capabilities abdecken, dass sie sich sehr, sehr regelmäßig sehen. Ja, weil wir glauben daran, dass man zusammen, wenn man zusammen am Whiteboard sitzt, tatsächlich sehr, sehr, sehr anders arbeitet, als wenn man das Ganze digital abbildet. Beides hat seine Vor- und Nachteile, aber genau, wir haben im Grunde genommen da so eine Hybridstruktur. Achten aber auch darauf, dass wir uns alle sehr regelmäßig sehen, vor allem in den entsprechenden Teams.
eben wie du das beschrieben hast, da wie es in Saarbrücken ist, jetzt speziell auf euer Thema, da sind vor meinem geistigen Auge sind da natürlich die Bilder, ja, Stanford Campus, die ganzen Tech-Firmen drumherum, MIT in Boston, Cambridge in UK, was mir jetzt mal so als Beispiele einfällt, was vielleicht vergleichbare Ökosysteme wären. Da müsste doch eigentlich morgen in der Zeitung stehen, Deutschlands Silicon Valley ist im Saarland. Warum ist das nicht so?
Ja, also ich glaube, dass Fehler, der da meiner Meinung nach auch oft in der Kommunikation gemacht wird, ist, man kann nicht das Silicon Valley irgendwo in einem der Bundesländer in Deutschland kopieren. Ja. Es gibt jetzt tausende Valleys in Deutschland. Ja. Kann man so nennen, aber im Grunde genommen muss man sich die Reputation, glaube ich, eher verdienen. Woran ich glaube, ist, dass man sehr viel spezialisiertere Ökosysteme hervorheben kann, wie ich das schon vorhin gesagt habe. Also Saarbrücken ist in Europa und wahrscheinlich sogar darüber hinaus ein Epizentrum für die absolute globale Top-Forschung im Bereich von vertrauenswürdiger KI. Und das sollte meiner Meinung nach auch morgen in der Zeitung stehen, weil das ist ein USP, den ich sehe den sonst vielleicht noch in Israel. Da gibt's Cybersecurity Hubs, die sicherlich ähnlich stark sind. Aber wenn man jetzt nur dieses CISPA Helmholtz Zentrum sich anschaut, der ausgeschriebene Plan ist dort 1000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Bereich Cybersecurity und vertrauenswürdige KI nach Saarbrücken zu bringen. Wenn du auf die Webseite gehst und diese Campus Stories ansprichst, die du vorher genannt hast, ja, da wird ein Gebäude entstehen, das dem Apple-Gebäude, diesem runden Spaceship, sehr, sehr nahe kommt. Das entsteht dort in den nächsten Jahren. Das heißt, es ist ein Hidden Champion. Für uns ist das tatsächlich gar kein Riesenproblem. Ja, also wir freuen uns natürlich, wenn da jetzt, wir freuen uns über alle tollen neuen Startups und Deep Tech Startups, die da entstehen. Für uns ist es aber natürlich ganz ehrlich gesagt auch im Moment ganz gut, weil wir da auch so ein bisschen so als Lighthouse Startup uns ganz gut positionieren können. Aber ich würde mich tatsächlich, auch wenn ich nicht aus dem Saarland bin, aber jetzt mittlerweile nach, glaube ich, über 12 Jahren ein großer Fan der Region und der Stadt und dem Ökosystem bin. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das noch mehr auf die Landkarte kommen würde. Und es liegt sicherlich nicht an der fehlenden Exzellenz, die dort existiert, sondern das ist ein Kommunikationsproblem. Und ich glaube, um nochmal die Schleife zu machen, ich glaube, dass wir nicht versuchen sollten, überall Silicon Valley nachzubauen oder zu kopieren, sondern mit der Spezialisierung und der entsprechenden Exzellenz in den einzelnen Ökosystemen vorangehen. Also wenn man sich München anschaut, wirklich mit diesem sehr, sehr starken Hardware- und Engineering-Footprint, darüber hinaus dann auch natürlich sehr starke Software-Companies entstanden. Aber da ist ganz klar, dass da auch rund um Space zum Beispiel enorm viel Expertise vorhanden ist. Und ich glaube, wenn man eher diese Expertisen herausstellt, dann kann man sich darüber, glaube ich, auch besser positionieren. Aber ich bin auch jetzt kein Marketing-Experte für Regionen, wenn ich ehrlich bin.
Das Labeling ist immer das meistgewählte, aber ich denke dabei auch eigentlich mehr an eine Region, in der Wachstum in Hochtechnologie entsteht. Ja, so.
Ja, daran glaube ich.
Einerseits sind wir in Deutschland natürlich einerseits dadurch stark, dass alles so verteilt ist. Ja, es gibt halt eben hier nicht so dieses Industrial Heartland oder das, was es früher mal war, das Ruhrgebiet, ist es heute nicht mehr. Auf der anderen Seite verläuft sich dann halt eben aber auch ziemlich viel. Und gerade bei Tech spielen solche Netzwerkeffekte und solche Kompetenzzentren und auch die räumliche Nähe, ja, die spielen eine sehr, sehr große Rolle. Ja, diese gegenseitige Befruchtung, das ist, was den Wert und das Wachstum nachher schafft. Ja. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob so unser Föderalismus und unsere ist doch schön, wenn es überall gleich ist, ja, die Gleichheit der Lebensverhältnisse, die Gleichheit von allem, ob das dann so wirklich der Treiber ist, der dafür sorgt, dass bei uns dann was Gutes, was Großes entsteht. Ja,
also ich ich glaube, wir brauchen einfach Erfolgsstories. Das ist, darum geht's. Und ich ja, also ich bin von Grund auf Optimist, sonst wäre ich kein Unternehmer. Deshalb, also ich glaube, wir müssen jetzt einfach diese großen Erfolgsstories schaffen. Und die ziehen dann auch so ein Ökosystem einfach mit. Und wenn das als wirkliche Option, ich meine, wenn man sich jetzt die letzten 5 und 10 Jahre anschaut, muss man auch mal auf die positiven Seiten sehen. Ja, also als ich aufgewachsen bin, gab's da war Unternehmer oder sowas Verrücktes wie Softwareunternehmer. Das war alles extrem exotisch. Heute ist es eine absolut valide Option, Softwareunternehmen zu gründen und Entrepreneur zu werden. Und auch die Fehlerkultur, auf der immer so rumgehauen wird, ist nicht optimal. Ja, ich bin häufig natürlich auch noch frustriert von dem Mindset, dass wir in Deutschland und teilweise auch Europa haben, immer nur auf die Downside zu schauen und die Upside komplett auszublenden. Aber auf der anderen Seite hat sich da auch schon sehr viel getan und wir haben ja auch schon mittlerweile Erfolgsstories, wenn man sich sowas anschaut wie eine Celonis oder auch andere Lighthouse-Projekte und Startups in Deutschland. Die hatten wir vor 10 oder 15 Jahren in der Form und in der Anzahl auch nicht. Also ich glaube, es ist auf einem guten Weg, aber wie gesagt, ja, da zitiere ich Olaf Jacobi, einen unserer ersten Investoren, biggest space in the world is the space for improvement. Und ich glaube, wenn wir uns da alle orientieren und gemeinsam mitarbeiten und dann wirklich aber auch die Erfolgsstories schaffen und an einem Strang ziehen, dann wird das ganz viel nachziehen.
Sehr schön. Das
Zitat bringt mich jetzt auch schon zum nächsten Thema. Wie seid ihr denn finanziert?
Ja, genau. Also man muss natürlich dazu sagen, wir sind ein absolutes Deep-Tech-Unternehmen. Also wir haben auch nicht vor 8 Jahren ausgegründet, sondern vor 7, 8 Jahren angefangen, quasi mit Grundlagenforschung, haben dann auch über sehr viel Forschungsprojekte diese ersten Phasen finanziert. Bis heute sind wir extrem forschungsintensiv. Das heißt, wir haben natürlich auch uns diese Kernforschung und die wirkliche tiefe Research, die wurde schon immer und wird auch weiterhin noch über Forschungsprojekte sehr häufig abgebildet. Aber wir haben natürlich auch, sind dann natürlich auch ganz klassisch in Anführungszeichen mit Business Angeln gestartet und dann eben auch Venture Capital finanziert. Also Olaf Jacobi von Capnamic habe ich ja schon angesprochen. Ja, tolle Investoren, sind auch sehr, sehr glücklich und stolz, dass wir solche Super Angel mit an Bord haben, wie den Tom Preston Werner, der Gründer von GitHub. Das ist natürlich, sind natürlich auch solche Dinge, die ja auch sind wir sehr, sehr stolz, ihn und sein Team als Sparring-Partner zu haben, mit einer sehr tiefen technischen Expertise, einem tollen Netzwerk. Und das ist natürlich auch für unser Team immer wunderschön, wenn wir Shareholder, aber eben auch Berater und auch wirklich dann im Grunde genommen Stakeholder der Firma oder des Ökosystems haben, die ein tiefes Verständnis davon haben, was wir machen. Ja, weil die Dinge, die wir machen, die sind erklärungsintensiv. Ja, und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, da die richtigen Investoren mit an Bord zu haben, die Vision sehen, die Komplexität sehen, die ganzen Challenges sehen auf dem Weg dorthin und eben auch die Geduld, aber eben auch die treibende Kraft sind, da durchzukommen und Lösungen zu entwickeln. Ja, genau.
Absolut, ich glaube, da kann man nur von träumen, von so einem Cap Table. Abgesehen davon, dass man in der Forschung ganz weit vorne und im Produkt exzellent sein muss, um an solche Investoren ranzukommen, mal ganz praktisch, wie lernt man denn so einen Gründer von GitHub kennen?
Ja, also das ist häufig, ich fange vielleicht nochmal einen Schritt vorher an. Jetzt sagen wir mal Saarland unabhängig. Ich spreche mit sehr vielen Gründern, die sagen, es ist ja so schwierig, an Geldgeber ranzukommen, alleine den Ausdruck finde ich schon nicht gut, an Geldgeber ranzukommen im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in einer Stadt. Und dann denke ich mir, okay, also man will ein global operierendes Unternehmen aufbauen, was Produkte, Services anbietet, die auf einer globalen Ebene competen müssen. Ja, also wenn man eine lokale Bäckerei hat, dann ist die Competition die lokale nächste Bäckerei. Wenn man aber Softwareprodukte anbietet, die von Firmen global gekauft werden können, dann ist man auf einer globalen Competition. Also ist es doch eigentlich ein absolut, fast eine komische Idee zu sagen, als Unternehmer, als Gründer orientiere ich mich auch nur noch lokal. Ja, also das heißt, man muss sich ein Netzwerk aufbauen, ganz einfach. Also das dauert Zeit, das bedeutet sehr viel Investment. Und mein Ansatz ist, ich habe meine erste Firma mit 16 mitgegründet. Das heißt, da stecken jetzt auch schon unendliche Jahre drin, in denen ich nur gegeben habe, oder was heißt gegeben habe, nur in meine Learnings investiert habe, in denen ich an unterschiedlichen Startups mitgearbeitet habe, für Startups gearbeitet habe, an denen ich nicht beteiligt war, an tausenden Hackathons teilgenommen habe, unterschiedlichste Startup-Communities besucht habe und dort einfach mich ausgetauscht habe. Und dann natürlich Stück für Stück lernt man andere Entrepreneure kennen. Die Entrepreneure haben dann natürlich auch ihr eigenes Netzwerk, sind vielleicht schon Venture Capital finanziert, machen dann auch mal die ein oder andere Intro. Vieles passiert ja auch einfach so bei einem Hackathon, dann am Abend bei einem Bier und man lernt halt jemanden kennen. Und dann muss man sich sein Netzwerk aufbauen, auch digital natürlich. Ich bin sehr, sehr früh, war ich bei LinkedIn aktiv, als man auch noch sehr viel schneller an bestimmte Leute rangekommen ist. Heute ist es auch teilweise ein bisschen überflutet. Also man muss sein Netzwerk einfach pflegen und aufbauen. Das dauert seine Zeit. Und ich bin ein vom Grunde auf ein Partnership-Optimierer. Ich denke immer nur langfristig und helfe einfach auch sehr, sehr gerne jedem anderen, der in diesem Startup-Ökosystem tolle Dinge voranbringen will. Ich glaube, dass solche Dinge sich dann auch immer auf Dauer in einer tollen Partnerschaft, in eine tolle Partnerschaft übergehen.
Kapital zu finden für sein Unternehmen ist tatsächlich auch ziemlich von solchen Netzwerkeffekten, so ähnlich wie in eurem Ökosystem die Mitarbeitergewinnung auch abhängig. Ja. Mir haben sehr, sehr viele Gesprächspartner hier im Podcast auch gesagt, naja, für uns wär's schon leichter, in Berlin an Kapital ranzukommen, einfach weil man halt eben viel mehr auf den Veranstaltungen ist. Es wäre einfacher, das Netzwerk da ist sehr, sehr eng und man kommt viel schneller einfach auch ins Gespräch rein durch die lokale Nähe. Was ist so deine Antwort zu dieser These?
Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja, also ich werde auch häufig nach Saarbrücken gefragt. Man kann in Saarbrücken sehr konzentriert arbeiten, ohne die ganze Zeit durch irgendwelche Veranstaltungen distracted zu sein. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Vorteil. Sicherlich ist das der Nachteil, dass man vielleicht dann nicht die ganze Zeit bei den Veranstaltungen weiterhin jeden Kontakt und jedes Netzwerk ausbaut. Wir haben ein Büro in Berlin. Wir haben auch sehr, sehr, also Leute, die sich auch unter anderem im Fundraising beschäftigen in Berlin. Unsere Chief Operating Officer Dorothea Gotthard ist tatsächlich von Capnamic zu uns gewechselt, also von einem unserer Investoren zu uns gewechselt und kennt sich sehr, sehr gut aus, hat ein großes Netzwerk. Und Reisen ist die Antwort. Ja, also man ist ja nicht in seiner Lokalität gefangen, sondern wenn man tolle Veranstaltungen, wichtige Veranstaltungen in Berlin, München, London, USA hat, dann fährt man dorthin und trifft die Leute vor Ort. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Und für uns hat sich's bis jetzt ausgezahlt, nicht bei jeder Netzwerkveranstaltung zu sein, sondern uns aufs Produkt und vor allem auf unsere Kunden zu konzentrieren und zu verstehen, was hat der Kunde denn wirklich für Probleme. Weil das lernt man nicht zwingendermaßen nur auf einem VC-Event. Ne?
Definitiv hat es immer zwei Seiten. Die Ablenkung, kann ich dir auch sagen, der FOMO, ach ja, jetzt heute Abend muss ich schon wieder dahin. Ja. Aber ich bin schon total übernächtigt und schon müde. Das ist auch nicht immer hilfreich. Das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung noch.
Ja. Es muss ja auch irgendwo zielgerichtet sein, ja. Also natürlich, wenn man jetzt im Fundraising ist, dann verbringt man sehr viel mehr Zeit auf diesen Themen und entsprechend auch auf solchen Veranstaltungen und in solchen Calls. Das ist ja klar. Aber klar, man ist immer irgendwo ein Stück weit im Fundraising, wenn man es so will. Aber ja, also man muss nicht das ganze Jahr über 70% seiner Zeit damit verbringen. Also
ja,
genau. Das ist eine gute Balance und das muss auch jeder für sich wissen. Aber der Rat, den ich immer allen Gründern gebe, die vielleicht lokal noch ein bisschen noch am Anfang stehen, ist, naja, geh raus, bau dir dein Netzwerk auf. Du kannst nicht warten, dass die Leute zu dir kommen. Das ist, ja.
Reden wir noch mal ein bisschen über die Zukunft. Wenn ich jetzt in 5 Jahren meine Lieblingsnachrichten-App aufmache, was ist die Headline von dem großen Artikel, der da über euch drin ist?
Ja, die Headline wird sein, deutsches Unternehmen, QuantPi, Weltmarktführer im Bereich von vertrauenswürdiger KI.
Ihr seid ja, klar, ihr nutzt mit Sicherheit auch selbst KI, um all diese Millionen und Milliarden Use Cases da zu generieren und diese Tests durchzuführen. Mhm. Andererseits seid ihr aber nicht so die KI-Company, ne? Wo du es eben beschrieben hast, habe ich eigentlich so an Scale AI denken müssen, ne? Also das, was Scale AI für das Training ist, also für das, was dann nachher für die Biases sorgt und für die möglichen Fehler und Reaktionen sorgt. Da seid ihr dann eigentlich so am hinteren Ende, würde ich mal sagen, dann auch wieder so ein Schaufelhersteller, wie man manchmal so schön sagt. Wie siehst du das? Was ist da so das Potenzial, was ihr erreichen könnt? Oder wie wird dann tatsächlich diese Stellung dann nachher wirklich aussehen?
Ja, also vielleicht ist die Headline auch nochmal ein bisschen anders. Also vielleicht ist eigentlich die Headline das Betriebssystem für deine AI-First-Company. Weil was machen wir? Also im Grunde genommen hängen wir Sensoren an alle KI-Systeme dran und können kontrollieren, wie sich KI-Systeme verhalten. Ja, das heißt, wir im Grunde genommen managen wir die KI-Flotte, das KI-Portfolio. Also wir sind extrem gut da drin, jetzt schon absolut führend KI-Systeme zu testen und zu verstehen, wie sie funktionieren. Und als einer der nächsten Steps kommt, ja, konsequenterweise KI-Systeme zu verändern Richtung einem Zielverhalten, also einem gewünschten Verhalten. Und mit diesen beiden Komponenten hast du die Möglichkeit, also eine riesige KI-Flotte zu messen und wenn das Verhalten vom Zielverhalten abweicht, in diese Richtung zu tunen. Und das ist die große Vision und das wird wahrscheinlich dann auch in 5 Jahren die Headline sein. Also das Betriebssystem für deine AI-First-Company und die KI-Transformation.
Was ist jetzt so dieses und nächstes Jahr die 1-2 großen Themen, die dich da näher jetzt ranbringen an diese Vision?
Aus einer Produktsicht. Es ist ein stetiges Verbessern von diesen Capabilities, die wir schon haben. Also wirklich alle KI-Systeme standardisiert, skalierbar und automatisiert messen zu können. Und jetzt kommen zusätzliche Komponenten dazu. Ich habe es schon gesagt, KI-Systeme anzupassen, wenn sie sich, sagen wir mal, nicht so verhalten, wie das Zielverhalten das vorgibt. Das ist einer der nächsten großen Steps. Und wir sind auch dabei, also sozusagen out of the box Konfigurationen für unterschiedliche Use Cases an den Markt zu bringen. Genau. Dann aber auch vielleicht noch große geplante Partnerschaften, über die ich noch nicht so viel sagen kann. Die wird man aber in den nächsten Monaten, glaube ich, relativ viel hören. Große Partnerschaften, um dann eben auch unsere Kunden noch besser Ende zu Ende im Wert abdecken zu können.
Wenn du jetzt in Saarbrücken dann doch mal bei einer Veranstaltung einen jungen Gründer kennenlernst oder vielleicht einen Studenten oder einen Doktoranden, der hat da so eine Idee, der überlegt sich gerade, ob er was gründen soll und wie er es anfängt.
Ja.
Was wäre so dein Top-Tipp für ihn, um loszulegen?
Ja, also es gibt ehrlich gesagt wirklich eine Sache, die ich jedem Gründer, jeder Gründerin empfehlen würde. Such dir ein Thema aus, wofür du wirklich, wirklich, wirklich tief in deinem Herzen brennst und von dem du dir vorstellen kannst, das 30 plus Jahre zu machen. Ja, weil es ist ein sehr, sehr harter Weg mit Blut, Schweiß, Tränen, mit sehr viel Verzicht. Und wenn du nicht wirklich 100% davon überzeugt bist, dass das was ist, was du, worin du einen Purpose siehst und was du für eine lange Zeit machen willst, dann starte nicht.
Sehr schöner Tipp zum Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch, Philipp.
Ja, vielen Dank, Christian. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für deine tollen Fragen und ich freue mich auf zukünftige Gespräche.
Philipp hat es ganz deutlich gesagt. Wenn du ein ambitioniertes Startup in der Peripherie gründest, solltest du Investoren auch weltweit suchen. Also reisen. Du musst raus aus deinem vielleicht kleinen Ökosystem, rein in die größeren Ökosysteme. Berlin, London, San Francisco, wo die Investoren sitzen. Du musst früh anfangen zu netzwerken. Du solltest den Kontakt zu Angels und VCs suchen, aber viel mehr noch zu anderen Unternehmern. Zum einen lernt man im Austausch immer unheimlich viel. Zum anderen kann man sich auch gegenseitig mit Kontakten helfen. Ein Intro von einem Portfoliounternehmer ist für VCs immer noch das stärkste Signal, sich ein Pitch Deck einmal genauer anzuschauen. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, sag's weiter. Und wir hören uns in der nächsten Folge von This is not Berlin.